Hier ist eine Halbzeit mit. Es war eine kurze Nacht. Wir haben wenig geschlafen. Es ist der Morgen nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase. Die deutsche Mannschaft fliegt nach Hause. Ist jetzt wahrscheinlich schon auf dem Weg im Flieger nach Hause. Es gibt nur ein Thema. Das liegt auf dem Tisch und da beißen wir rein. Ossi?
Schlechter geht nicht.
Schlechter geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Servus, grüzi und hallo. Mein Name ist Heiko Ossendorf. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres, eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung und doch gar nicht so weit entfernt diesmal ist der geschätzte Kollege Wolf-Christoph Fuß.
Ja, wir sind zumindest in der gleichen Stadt, immer noch.
Ja,
darfst du bleiben oder willst du bleiben oder sollst du gehen?
Jetzt stellst du gleich viele Fragen auf einmal. Also darf ich bleiben? Wir sind noch in der abschließenden.
Du bist ja der Chef, also du kannst ja selber sagen, ich möchte bleiben. Ich mache eine lange Reportage für alle unsere Zeitungen über Dromedarrennen oder kümmere mich um die Nationen, die hier mit richtig Fans angereist sind, wo die Stimmung nicht vom Band kommt.
Du meinst noch mehr als wir, noch mehr als die deutschen Fans. Der Reihe nach. Also
ja.
Ich werde die Heimreise relativ zeitnah antreten. Wann genau, steht noch nicht fest. Aber ich denke so, dass das Wochenende wahrscheinlich noch hier im schönen Doha verbringe. Und dann wahrscheinlich so am Montag, Dienstag aufbrechen werde. Vielleicht nehme ich die Achtelfinals noch mit. Ich glaube, die gehen bis Mittwoch, richtig? Wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. Und mal schauen. Aber es ist tatsächlich das eingetreten, was, ja, wie soll ich sagen, man irgendwie nicht für möglich und doch nicht ausgeschlossen hatte. So würde ich es mal formulieren.
Das trifft es eigentlich ganz gut.
Oder? Also,
ja.
Wir sind ja auch noch jetzt unter dem Eindruck, Wolf. Einmal vielleicht vorab, wir haben Freitag sehr früh und die Nacht war noch kürzer. Ich nehme an, bei dir auch.
Ja.
Haben heute Nacht natürlich auch schon mit der Analyse angefangen und ich habe jetzt, soll jetzt nicht Jammerei sein, sondern vielleicht einfach nur ein Beweis für meine etwas belegte Stimme. Glaube ich, jetzt 2,5 Stunden geschlafen und trotzdem freue ich mich auf diesen Podcast, denn wir haben viel zu besprechen, Wolf. Die allererste Frage, wie konnte es so weit kommen?
Ja, das ist ja die ganz große. Also das ist die große Frage, die über allem steht. Und also ich habe noch nicht die eine schlüssige Erklärung. Das macht es so schwer, weil ich glaube, es gibt halt viele kleine Erklärungen, die sich dann zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Grundsätzlich finde ich, darf man mit der Mannschaft in der Gruppe nicht ausscheiden. Also man muss mit dieser Mannschaft das Achtelfinale erreichen und müsste in diesem Achtelfinale auch dann Marokko schlagen und hat dann ein Viertelfinale vor der Brust gegen, in dem Fall glaube ich, wäre es wahrscheinlich auf Portugal rausgelaufen. Und die große Frage ist, warum diese Mannschaft aus hochdekorierten Spielern, aus größtmöglichem Talent, international erfahren, optimale Altersstruktur, erfahrener, guter, liebenswerter Trainer, warum es der nicht gelingt, diese Gruppe zu überstehen. Und jetzt kann man sagen, es fehlt ein paar Millimeter, stimmt. Nur die paar Millimeter fehlten uns, wenn du dich an den Müller-Verschuss bei der Euro erinnerst, fehlten uns vor einem Jahr auch schon.
Gegen England meinst du?
Und dann, ja, und dann kann es irgendwann kein Zufall mehr sein. Ich sehe die Lage nicht so dramatisch wie rund um das Aus 2018. Aber ich habe mir zwischenzeitlich auch die Frage gestellt, ist die Mannschaft wirklich so gut, wie wir sie machen? Und dann, aber nochmal, da guckst du dir die Spieler an und siehst eine Bande an Champions-League-Siegern und Weltmeistern und Euroleague-Siegern und. Also da ist ja keiner dabei, der nichts gewonnen hat. Eigentlich.
Ja, aber du hast, wir haben meiner Meinung nach schon oft thematisiert und ich möchte mir jetzt nicht selber mit beiden Händen auf die Schultern klopfen. Das machst du für gewöhnlich du. Also ich hab's. Also ist, jetzt mal ganz im Ernst, also wenn man relativ nah dran ist und jetzt auch schon ein bisschen länger dabei, dann ist ja ein Muster zu erkennen. Und krass, was du gerade gesagt hast mit Müller oder mit der EM, das ist jetzt das dritte Turnier in Folge. Jetzt kann man sagen, EM war noch Achtelfinale, okay, aber im Prinzip ist es das dritte Turnier, was, wenn man nach unseren Ansprüchen, und da bin ich bei dir, auch nach unserer Qualität eigentlich gehen müsste, die auf dem Platz steht, vergrützt wurde. Und da muss man sich dann schon ein paar Grundsatzfragen stellen, nämlich und ich finde, die Antwort hast du ja schon selber gegeben, an der Qualität der einzelnen Spieler kann es nicht liegen, es sind ja auch die Richtigen dabei gewesen, es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, da waren jetzt noch 5 zu Hause, die man unbedingt hätte mitnehmen müssen, oder es sind 5 rumgerannt, die hier gar nichts verloren haben, das ist, daran lag es ja auch nicht, sondern am Ende ist es, ich finde, was unser Kolumnist Philipp Lahm, wer auch immer von euch die Kolumnen mal nachlesen will, ich finde es sehr interessant. Wir haben mit ihm das erste Mal in der Form zusammengearbeitet. Er geht halt echt wirklich in die sportlichen Details und er hat immer wieder von Anfang an gesagt, defensive Stabilität. Das ist, glaube ich, der Begriff, der am häufigsten gefallen ist. Klingt erstmal furchtbar langweilig, ist aber, glaube ich, wenn du aus dem Fußball kommst und jahrelang auf dem Niveau gespielt hast, das Wichtigste, das A und O bei so einem Turnier. Und defensive Stabilität hat die deutsche Mannschaft definitiv nicht. Auch nicht gegen Costa Rica. Es braucht oft nur einen Moment. Man hat das Gefühl, alles bricht auseinander. Also da ist keine Achse zu erkennen. Das war es vor dem Turnier schon nicht. Und dann bist du vielleicht dann bei fehlender Qualität auf Positionen, wo ich sage, die sind am Ende aber, da waren wir 2014 auch nicht weltmeisterlich besetzt. Sprich links hinten, sprich rechts hinten. So, und dann hat es trotzdem gereicht, weil du eben 2014 zum Beispiel diese defensive Stabilität hattest. Wir können jetzt weiter.
Aber ich komme nochmal rein. Ja, ja. Niklas Süle, Champions League-Sieger. Antonio Rüdiger, Abwehrchef bei Real Madrid. Also was willst du denn haben? Was willst du denn haben auf der Position, damit es stabil ist?
Deswegen sage ich, es ist keine Mannschaft. Am Ende haben wir keine Mannschaft gefunden, die dem Namen gerecht wird. Und das auch schon seit Jahren übrigens. Und da bist du dann natürlich, wenn wir jetzt schon mal in den zweiten Schritt gehen, bist du natürlich auch beim Trainer. Und so sehr ich Hansi Flick mag und schätze, du hast gesagt, feiner Kerl, auch hoch dekoriert, hat mit Bayern alles gewonnen, unbestritten. Aber dieses Turnier muss er sich ans Revers heften. Das ist meine Meinung. Er hat gegen Japan das Spiel vercoacht. Er hat gegen Spanien die richtigen Schlüsse daraus gezogen, meiner Meinung nach. Und hat gegen Costa Rica, warum auch immer, eine Art Salto rückwärts gemacht mit der Entscheidung, Kimmich dann doch nach hinten rechts zu stellen. Und aus meiner Sicht dann am Ende nicht den Mut und die Eier gehabt, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen, nämlich zum Beispiel Niklas Füllkrug statt Thomas Müller.
Statt Müller, ja. Ja, das ist ja so. Also er hat ja auch gegen Japan, dieser Wechsel Goretzka für Gündogan, war ja quasi ohne Not und einfach der Tatsache geschuldet, dass er halt beiden Spielern ihre Wertigkeit zeigen wollte. Und dadurch hat er, wie heißt dieses Spiel, wo man die einzelnen Steine rausnimmt, damit der Turm umfällt? Da hat er halt einen...
Mikado. Jenga.
Da hat er halt einen Jenga-Stein rausgenommen, der das Gebilde zum Einschuss gebracht hat. Und das ist ja ein Spiel, und da kann man ja Costa Rica mitnehmen, auch wenn sie es da noch gedreht haben. Es sind ja immer wieder Phasen, es sind da immer wieder spezielle Muster zu erkennen. Nimm das England-Spiel, das 3-3. Nimm die 0-1-Niederlage gegen Ungarn. Es sind ja immer wieder Spiele, wo du eigentlich das Gefühl hast, sie haben alles im Griff, aber sie machen das Spiel nicht zu. Und das Ende erster Hälfte, da gab es ja gestern so 2 Bruder-Leichtfuß-Momente. Von Rüdiger einen, der da zum Abschluss führt, und von Süle den anderen, der dann zum Abschluss führt für Costa Rica, wo einmal ein neuer Weltklasse hält. Erinnerst du dich?
Absolut.
Natürlich erinnerst du dich.
Ja. Also im ersten Moment habe ich gedacht, er geht drüber, aber in der Zeitlupe siehst du dann, dass Neuer den Weltklasse.
Genau. Ja, und da geht halt die, also wo halt dann ohne Not komplett die Stabilität flöten geht. Das ist. Ich kann es nicht. Also, was dieser Mannschaft ganz sicher fehlt, ne, ist so die Extraportion von allem.
Die Extraportion von allem, ja.
Ja. Ja. Es ist ja auch so, also du hast ja auch nicht, es ist ja auch so, dass, also als die Deutschen 2006 das Halbfinale verlieren, ne, lag alles am Boden in Deutschland. Die Leute haben getrauert.
Geweint,
heute ja. Trauert, es trauert keiner mehr.
Ja.
Wenn du auf 2014 gehst, die Leute waren auf dem Stadion, gut, das war jetzt ein Erfolgserlebnis. Aber es ist doch irgendwas in dem Zeitfenster 2016 bis 2018, also ich komme nochmal auf das Vorfeld der WM 2018. Da ist irgendwas passiert, und das können wir ja auch diskutieren, was zu einem Bruch geführt hat. Also dass diese deutsche Nationalmannschaft sich total entfernt hat von offensichtlich den Fußballfans. Und die sind noch nicht wieder zurück.
Und es ist durch das Turnier mit Sicherheit nicht weniger geworden, ne? Weil wir waren.
Nee, es ist nicht weniger geworden. Die scheiden knapp aus, die scheiden dramatisch aus. Aber alles, was du so mitbekommst, ist eine gewisse Gleichgültigkeit. Also die Leute haben geguckt, aber es war dann auch, ist dann auch irgendwie egal. Und das ist eigentlich ein ganz. Also das ist ein hochproblematischer Punkt, weil ja auch die Nationalspieler jetzt während des Turniers, sie waren ja in einem dauerhaften Rechtfertigungsmodus. Da ging es um die Binde, dann ging es um, wo wohnen sie, die schotten sich ab vor den Toren der Stadt. Alter, ich wohne hier mit den Brasilianern, ne? Die laufen hier, die schlendern hier um 2.30 Uhr mit der Lafayette-Tüte, schlendern die hier durch den Garten.
Also, stört das irgendwen?
Das ist halt so, ja, da musst du halt, macht mit dem Foto und dann macht hier, da ist so eine kleine Japanerin, die hinterm Baum vorspringt und sagt Foto, oder
ja, vielleicht tut es ja sogar gut, dass du mal Kontakt zum Rest der Bevölkerung
so dieses,
hast.
Auch. Genau, also das ist jetzt ein Mosaikstein. Ich will das jetzt gar nicht zu groß machen, aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob diese 26 Leute den Rückhalt der Bevölkerung merken oder ob sie die Ablehnung der Bevölkerung spüren. Und die war ja spürbar auf tausende Kilometer Entfernung war die spürbar. Du siehst es ja im Stadion. Hier, die Argentinier rasten aus, die Mexikaner rasten aus, die Brasilianer rasten aus. Hier ist eine deutsche Abordnung von, weiß ich nicht, 7.000, 8.000, die sich das angucken. Die schlechteste Stimmung, jetzt mal abgesehen vom Eröffnungsspiel, als die Kataris hier die Kirche leer gesungen haben. Aber abgesehen war die schlechteste Stimmung im Stadion da, wo die deutsche Mannschaft gespielt hat.
Ich habe exakt den gleichen Satz gestern zu meinem Kollegen auf der Tribüne gesagt und habe auch ein paar Spiele gesehen. Und da war es auch, du musst nicht mal die euphorisierten Mexikaner und Argentinier und Brasilianer nehmen, sondern du kannst auch Marokko nehmen und Saudi-Arabien und die afrikanischen Mann. Ich bin total bei dir. Und was du sagst mit den Spielern, die das gespürt haben, das haben sie ja sogar teilweise sehr offen geäußert. Also so nach dem Motto, ich erinnere mich, Kehra saß, glaube ich, bei der PK und ich glaube, Füllkrug hat es auch gesagt, so nach dem Motto, man hat das Gefühl, dass sich eher Leute freuen würden, wenn wir rausgehen, als wenn wir weiterkommen, und man wartet nur drauf, dass wir scheitern und so. Das ist so ein bisschen der Groove, der um die Nationalmannschaft herrscht. Jetzt muss man sich aber noch fragen, es bringt doch dann als Mannschaft oder als Spieler oder auch als DFB nichts, wenn du darauf, also dich sozusagen in Selbstmitleid suhlst, dass das so ist, sondern du musst dich doch fragen, warum ist es so weit gekommen? Das war Deutschlands, dieser berühmte Spruch, Deutschlands liebstes Kind. Das war, es ist die Nationalmannschaft. Da ist jedes Kind eigentlich stolz drauf, wenn die Hymne läuft und wenn man da vorm Fernseher oder im Stadion die Daumen drücken kann. Und das ist nicht mehr der Fall.
Nee, das stimmt.
Das ist nicht mehr das der stimmt. Fall. Und da, finde ich, musst du ansetzen, auch als DFB. Und jetzt sind wir vielleicht dann auch dann schon mitten in der personellen Debatte drin. Oliver Bierhoff ist da der Erste, finde ich, den man da in Frage stellen muss. Ich glaube auch, dass es so kommen wird. Ich bin jetzt kein Freund davon, irgendwelche Schnellschüsse zu machen und populistische Entscheidungen zu treffen. Nur auch da, er hat als DFB-Direktor zum einen das sportliche Abschneiden mit zu verantworten. Natürlich nicht in letzter Konsequenz, sonst Trainer und Mannschaft, aber in seiner Aufgabe und wenn du in seine Stellenbeschreibung gucken würdest, dann steht es da auch drin. Und zum Zweiten eben genau das, was wir gerade angesprochen haben, was seit 2018, für mich hat so 2016 angefangen, nach dem Aus, so dieser schleichende Prozess dieser, ja, dieser Entnatifizierung, also Nati mit T, wohlgemerkt. Also da bin ich bei Bierhoff. Ich glaube, wie gesagt, er hat gestern nach dem Spiel gesagt, er schließt für sich den Rücktritt aus. Ich finde, man hat aber auch seinen Aussagen angemerkt, dass er weiß, was auf ihn zukommt, weil er hat dann ja auch gesagt, am Ende haben es andere zu entscheiden, und wenn man drei Turniere hintereinander so abgeschnitten hat wie wir, dann hat er natürlich auch wenig Argumente, so waren seine Worte.
Ja, ja, also wenn es einen braucht, der verantwortlich sein muss, also ich bin jetzt wahrhaftig keiner, der Köpfe fordert, zumal mir die Vision fehlt, wer es besser macht, wer es anders macht. Fakt ist eins, der DFB und die Nationalmannschaft müssen in extremem Maße an der Außenausstellung arbeiten. Weil es ist jetzt das dritte Turnier, wo ich nicht gehört habe, irgendwie, wir wollen es für die Fans und wir erfahren hier so viel Zuspruch. Und wenn du dir überlegst, was 2014 los war, und das ist 8 Jahre her, also wenn du dir vorstellst, was denen auch für Bilder übermittelt wurden aus der Heimat. Mein Thema ist jetzt nicht, dass diese WM im Winter stattfindet. Also das ist vielleicht nochmal ein extra Punkt im Rahmen dieses Podcasts, vielleicht auch für nächste Woche. Auch da lohnt ein ganz differenzierter Blick, meiner Meinung nach. Aber das ist, also du hast ja auch, früher gab es, weiß ich nicht, Videokolonnen aus der Heimat, die Mut zugesprochen haben, die irgendwie gesagt haben, ihr packt das, ihr schafft das, aus allen Sportarten,
wir stehen hinter
5-minütige
euch.
Videos, bedeutungsschwanger, so. Das gab's ja, also von der Sorte gab es ja gar nichts. Also zumindest habe ich es nicht gesehen. Also wenn es so war, dann habe ich es nicht gesehen.
Ja, das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass du ausgezeichnet worden bist. Das habe ich gesehen.
Und ich bin ausgezeichnet worden, das kann man nicht anders sagen.
Also.
Für besondere Leistungen bin ich ausgezeichnet worden.
Vielleicht an dieser Stelle nochmal Glückwunsch auch, Wolf.
Danke dir.
Wer es verpasst
Danke dir, freut
hat,
mich Wolf, sehr.
Kommentator des Jahres, gewählt vom Fachmagazin, geschätzten Fachmagazin Elf-Freunde.
Ja, nein, von den Lesern. Vorsicht. Von den
ja.
Leserinnen und Lesern des Online-Angebots und des Magazins. Ja, freut mich sehr. Ich freue mich auf den Moment, wo mir Fipsi persönlich
die goldene
die Trophäe
Kanone
übergibt oder eine Urkunde, die Urkunde übergibt. Ich freue mich sehr auf den Moment. Das wird sicher sehr gut. Ich hoffe, er ist einigermaßen bei sich in dem Moment. Ich werde es ganz sicher sein, dass es...
Sag mir bitte rechtzeitig Bescheid.
Ich sag dir Bescheid, ja. Ich werde auch ein Aufgebot bestellen. Das wird nicht ausbleiben. Ich werde ein Aufgebot bestellen an Fotografen und Kamerateams, dass das wirklich 360 Grad gefilmt wird. Dass ich da nichts verpasse.
Weiß man schon, wann das über die Bühne gehen soll?
Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wird es jetzt erstmal verschoben.
Ja. Auf unbestimmte Zeit.
Ich könnte mir vorstellen, das wird jetzt erstmal verschoben, aber ich warte. Meine Tür steht immer offen. Fipsi,
come in.
Wenn du einen lichten Moment hast, komm gerne und bring die Urkunde vorbei.
Das nur als kleinen Schwenk, weil wir bei Videos,
ja,
Videos und Preisen und Auszeichnungen waren. Ja, keine Unterstützung, bin ich bei dir, auch aus der Heimat. Schwierig,
aber darf ich das noch kurz sagen? Darf ich das trotzdem kurz sagen? Also herzlichen Dank an die Leserinnen und Leser von Elf-Freunde für diese Auszeichnung. Das freut mich wirklich sehr. So, jetzt du.
Jetzt ich, wir sind wieder beim DFB. Du hast gerade auch schon gesagt, ich glaube, man wird es uns nachsehen, dass wir jetzt vielleicht in dieser Folge sehr DFB-lastig sind und ich glaube, wenig andere
Themen. Naja, es ist so, wir sind ja am Tag ein, wir reden jetzt, die nächsten 14 Tage reden wir darüber. Genau. Und dann ist Weihnachten und dann ist irgendwann das erste Länderspiel und dann geht's weiter. Und in der Zwischenzeit wird irgendwas passieren. Also es ist ja klar, du kannst als deutsche Mannschaft nicht zweimal in der Vorrunde rausgehen, bei der dazwischenliegenden Europameisterschaft im Achtelfinale da ausscheiden, ohne dass irgendwas passiert. Das ist ja so. dafür ist das Interesse daran immer noch zu groß. Die Euphorie ist, geht gegen Null, aber das Interesse an dem Komplex Nationalmannschaft ist natürlich riesig. Und du hast auch gestern gesehen, das haben, wenn du alles zusammennimmst, wieder deutlich über 20 Millionen geguckt. Also das war dann am Ende war es ein bisschen Katastrophentourismus. Aber es ist ja klar, dass da jeder Stein jetzt umgedreht wird. Weil es einfach um so viele Kleinigkeiten gibt. Also es gibt so viele richtige Dinge, die verändert werden müssen. Ich glaube wirklich, dass ein ganz zentraler Punkt, es ist nicht die Qualität der Spieler. Und ich glaube, am langen Ende ist es auch nicht die Qualität des Trainers. Weil von all dem haben wir genug. Es passiert so viel im sozialen Bereich. Und da geht es jetzt auch gar nicht darum, dass man sagt, wir verschenken Tickets an Schulen oder so. Sondern da muss strukturell was verändert werden, meiner Meinung nach. Und wenn du hier, wenn die Spieler hier das Gefühl haben, die ganze Nation steht hinter ihnen, treten die ganz anders auf. Bei Costa Rica hatte ich das Gefühl, die sind aufgetreten so, als wären da die alle, ich glaube 4 Millionen Einwohner oder 5 Millionen Einwohner auf dem Platz. Die haben alles gegeben. Japan, 100%. Alles gegeben. Marokko, ja. Denkt ihr, sie sagen, ja, die Saudis, ja.
So, und dann reden wir.
Das noch. Macht ganz viel, ja. Das schafft ganz viel.
Nur ich unterschreibe das, Wolf, aber ich bin auch, ich will es auch nicht denen wieder zu einfach machen, zu sagen, es hat die Unterstützung gefehlt und deshalb haben die hier versagt, so. Sondern ja. am Ende hätten sie es auch ohne die Unterstützung richten können und...
Nein, richten müssen. Richten aber müssen. Es geht ja um, ich bin ja dabei, wir können jetzt darüber reden, ein Millimeter hin oder her. Wenn es ja. bei den Spaniern um den Keks gegangen wäre, hätten die erste Truppe aufs Eis geschickt und es wäre alles, also, und es wäre anders gelaufen. Aber du kannst es ihnen nicht vorwerfen. Die Vorwürfe, die du machen kannst, musst du uns selber machen.
Das finde ich bei allem, was da jetzt gestern so nach dem Spiel gelaufen ist, muss ich sagen, war ich da zumindest froh darüber, wirklich froh und erleichtert, dass da keiner mit angefangen hat, dieses Fass aufzumachen und jetzt irgendwie noch zu sagen, keine Ahnung, ob der Ball da doch nicht im Aus war oder warum die Spanier nicht mit der AF gespielt haben, sondern da haben wirklich alle gesagt, da müssen wir uns schon an die eigene Nase packen und wenn wir Japan im ersten Spiel schlagen, dann kommt es gar nicht zu der ganzen Ausgangslage. Und
ja, weil die Wahrheit ist, also die deutsche Mannschaft hätte es genauso gemacht. Wenn wir qualifiziert mit hoher Wahrscheinlichkeit qualifiziert gewesen wären, dann wären da Leute zum Einsatz gekommen, einfach nur um WM-Minuten zusammen.
So. Und auch das ist legitim. Und wie gesagt, am Ende haben sie es selber vergrützt, wieder vergrützt. Und lass uns mal trotzdem nochmal weiter nach vorne drehen, weil du gerade diese Atmosphäre, die du angesprochen hast, diese Euphorie, die schon vor dem Turnier, von Euphorie will ich gar nicht sprechen, von positiver Stimmung jetzt vielleicht erstmal, die war vor dem Turnier schon nicht da, die ist jetzt natürlich erst recht nicht da. Und in 18 Monaten haben wir ein Turnier in Deutschland, eine Europameisterschaft. Im Vorfeld wurde viel darüber gesprochen, dass dieses Turnier natürlich auch so ein bisschen der Dosenöffner sein muss, sein kann, hoffentlich wird. Wenn man dann zumindest, sagen wir mal, Viertelfinale, Halbfinale mit einem positiven Auftreten, mit begeisterndem Fußball, eine Mannschaft wieder findet, mit der man sich identifiziert und dann sagt, so und jetzt in anderthalb Jahren ist diese Mannschaft soweit, bei der Heim-EM um Titel mitzuspielen, da haben wir Bock drauf. Jetzt liegt die Fußballnation in Scherben, meiner Meinung nach, wieder. Rüdiger hat es gestern am besten formuliert, der hat gesagt, wir stehen wieder komplett bei Null. Das ist so. Das ist die Wahrheit.
Ja, naja, es ist so. Und es ist eben nicht so, dass du wie 2018 sagst, im Grunde ist die Ära Löw beendet worden. Man hat sie nur künstlich nochmal 2 Jahre verlängert. Es ist nicht so, dass eine Spielergeneration abtritt. sondern der Kern dieser Mannschaft wird, Manuel Neuer wird 24 im Tor stehen, bei Müller wird es eng, also nicht, dass er im Tor steht, sondern dass er auf dem Platz steht.
Das wird vielleicht hat der
gestern eigentlich schon leise Servus gesagt, ja. Gündogan setzt sich auch mal mit Bleistiften Fragezeichen, aber ansonsten sind das ja alles potenzielle Kandidaten für 2024, da kommt Florian Wirtz doch dazu. Noch der ein oder andere Überflieger. Musiala wird eine Dekade prägen im deutschen Fußball, da bin ich sicher. Dem hat so ein bisschen der Punch gefehlt während des Turniers. Der hat ganz viel sehr Gutes gemacht. Also mit jedem, mit dem du hier sprichst, ob das jetzt ein ehemaliger Fußballer ist, ein Experte, ein Fernsehkollege, international, sagen alle Musiala brutal. Es wird ja keinen klaren Schnitt geben. Es geht jetzt darum, das Gebilde, was du hast, im Grunde so zusammenzusetzen, dass da eine stimmige Einheit entsteht. Und da geht es um Innenverteidiger und dann geht es um Neuner. Das gehört ja auch mit dazu. Also das gehört schon auch mit rein, ne?
Du meinst denn, dass wir keinen Knipser mehr haben, oder was meinst du?
Ja, also dass unser Spiel quasi auf eine Nummer 9 ausgelegt ist, wir aber keine haben.
Ja, wir hatten ja einen.
Ja, oder wir halt eine haben und sie dann nicht bringen. Also ich kann es total nachvollziehen. Dass die Gedanken von Hansi Flick, in dem Fall kann ich total nachvollziehen. Er sagt, die Mannschaft ist gut genug, um 2-0 zu gewinnen gegen Costa Rica. Das war der erste Plan. Auf ein 8-0 zu gehen ist einfach respektlos. Das kann man nicht und das macht man nicht. Das kann man höchstens irgendwann. Ich habe nach 60 Minuten, habe ich gestern gesagt, so, jetzt müssen sie wilde Sau spielen. Und es hat keiner wilde Sau gespielt. Sondern dann plötzlich wurde Costa Rica stark, weil die Deutschen gar nicht wussten, wohin mit der Konstellation.
Mann, ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich versuche dir gerade zu folgen, weil die Deutschland hat ja Costa Rica zurück ins Spiel geholt, wie so oft. Aus dem Nichts und völlig unnötigerweise. Und ich bin da gestern schon in der Analyse auch bei Hansi Flick gewesen, zu sagen, wenn wir früh das 2-3-4-0 machen, was durchaus möglich gewesen wäre, erhöhst du natürlich den Druck auf das andere Spiel massiv. Wenn Spanien zur Halbzeit sieht, Deutschland führt 4-0, dann geben die nochmal anders Gas. Das ist unbestritten. Ja. Das haben sie verpasst. Und umso mehr, sage ich, habe ich die Entscheidung, kann ich die nicht verstehen, in dem Spiel nicht auf Füllkrug zu setzen, der genau dieses Momentum hatte. Das hast du gegen Spanien gesehen, was in der kurzen Zeit, wo er auf dem Platz war, was der bewirken kann und auch bewirkt hat. Und hast du auch gestern übrigens wieder gesehen nach seiner Einwechslung, wo er ein Tor macht, ein Abseitstor macht und noch ein Tor auflegt in der kurzen Zeit. Also weißt du,
Aber daran erkennst du ja die Herangehensweise. Also das kann man im Nachhinein super kritisieren. Aber die Herangehensweise war, diese Mannschaft ist stark genug, um 2-0 zu gewinnen. Und wenn sie nicht stark genug ist, weil irgendwas passiert, und das ist ja schon, da schwingt in der Aufstellung, schwingt ja der Zweifel mit, dann habe ich noch einen, den ich bringen kann. Und er sagt nicht vom Start weg all in. Und das Nachhinein kann man sagen, das wäre das richtige Signal gewesen. Man hätte sie mal um die Ohren gehauen, wenn es da nach 5 Minuten 0-1 steht. Ich sage das in aller Vorsicht. Ich glaube,
aber das ist part of the deal, Wolf. Ne? Also,
ja, ich glaube, das ist der richtige. Ich glaube auch, dass es der richtige Ansatz gewesen wäre. Ich habe jeweils mit ihm vor den Spielen immer die Möglichkeit gehabt zu telefonieren. Ne? Und wir haben gesprochen. Er hat für mich einen extrem ruhigen und extrem entschlossenen Eindruck gemacht.
Würde ich unterschreiben.
Hansi Flick. Ja. Ja, der war total fokussiert und war total klar, was den Plan betrifft. Und ich hatte jedes Mal das Gefühl, also vor dem Japan-Spiel, so habe ich mir gedacht, also der macht die so scharf wegen der Binde, so nach dem Motto, jetzt leck mich am Arsch, jetzt zeigen wir euch mal, wo der Frosch die Locken hat. Und der Berg gebar ein Mäuschen, ne, gegen Japan. Das ist, weil es war sehr konzentriert, es war sehr, man könnte sogar sagen, verkopft, es war sehr seriös, aber es stand eigentlich im Gegensatz zu dem Eindruck, den er mir vermittelt hat. Ich sage nicht, vielleicht hat er seiner Mannschaft was anderes gesagt, das weiß ich nicht.
Du meinst, weil sie nicht mit Schaum vom Mund gekommen
genau,
sind?
Genau, ganz genau, ja. Ganz genau. Und das gestern war es im Grunde ähnlich. Ich dachte, die hauen hier volle Suppe drauf. Ich habe das auch im Sender so gesagt. Das Gefühl, was er mir vermittelt hat, war volle Möhre Offensive. Die stehen sowieso nur hinten drin. Das ist ja so, das war so zu erwarten. Das war jetzt keine Überraschung. Aber wir müssen hier, und dann schießen die ganz früh ein Tor. Und dann denkst du, jopp, jetzt aber.
Und Spanien
jetzt führt. Jetzt kannst du es auch eskalieren lassen.
Und Spanien führt parallel, ne?
Genau, und Spanien führt. Und dann passiert was. Dann passiert kurz vor der Pause, also da, plötzlich ist die Dynamik, nach einer Viertelstunde ist die Dynamik wie abgerissen. Du hast immer noch mal eine Chance, immer noch mal eine Torchance. Aber du hast dann schon das Gefühl, was ist denn jetzt? Wie wollen wir denn jetzt hier verbleiben?
Dann ging die Laola plötzlich los, weil den Fans.
Und wie auf Bestellung schlucken die hin kurz vor der Pause noch zwei Riesendinger, wo neuer Weltklasse hält. Die Atmosphäre, das ist ja, also die Atmosphäre bei Deutschlandspielen gespenstisch, ganz ehrlich.
Ja, ist so.
Die Stimmung vom Band in einer Lautstärke, dass dir fast das Ohr wegfliegt.
Fürchterlich.
Und wenn der DJ-Meister mal kurz am Klo war oder kurz das Dromedar füttern war, ne, dann konntest du eine Stecknadel fallen hören.
Und den würde ich übrigens, der gehört als allererstes entlassen. Das wollte ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal ganz klar betonen.
Lecco mio.
Bei allem Respekt, wirklich. Das ist ein Grund, wäre als Fan für mich ein Grund, nicht mehr ins Stadion zu gehen, ist dieses furchtbare Drumherum mit, ich will nicht sagen schwarz und weiß noch, glaube ich, und Bum-Bum-Mucke auf 800 Dezibel. Es ist wirklich, es ist nicht zu ertragen. Es ist nicht zu ertragen. Aber das ist vielleicht auch nur ein Nuance-Randaspekt. Ich versuche nochmal auf
dieses... Die spielen das Programm ja... Was, hast du mal ein anderes Spiel geguckt? Warst du bei einem anderen Spiel?
Ja.
Ja, also die machen ja dieses Szenario vor jedem Spiel. Ich glaube, die Musik ist sogar identisch. Ich glaube, ich weiß
ja, nicht 100%. Ja, mit Live und den ganzen
Kram. Ich hab da noch nicht drauf geachtet. Startet immer mit AC/DC, Are You Ready?
Ja, stimmt.
Ja. Aber ich war zum Beispiel beim Argentinien-Spiel gegen Polen. Das war unmenschlich. Das war mega. Das war
ich war gegen unfassbar. Mexiko da. Das war noch.
Ja, gut. Ja. Das war vielleicht das emotionalste, das aus emotionaler Sicht größte dieser Fußball-Weltmeisterschaft.
Ja, und lass uns nochmal auf Hansi zurückkommen.
Oder die Saudis. Ja, die Saudis gegen Argentinien, das war auch gut. Jeder bekommt ein Auto. Jeder. Und morgen ist Feiertag. Das hat mir gut gefallen.
Ich versuche das nochmal zu übersetzen, was du von Flick erzählt hast. Ne? Wenn man das jetzt böse auslegt, kann das ja auch bedeuten, er hat diesen Funken, den der vielleicht dir vermittelt hat, oder ja auch in den. War das auch ein Funke gerade? Du hast gerade eine Nachricht gekriegt.
Ich ja.
Ja.
Ich habe eine Nachricht gekriegt.
Flick?
Ja.
Flick. Wolf, das war's. Dass er den vielleicht nicht auf die Mannschaft übertragen konnte. Vielleicht. So, das kann.
Mag sein. Ich sag, das ist ja hochspekulativ.
Ja, okay, aber lass mich den Punkt trotzdem zu Ende führen. Ja, weil der Punkt ist, am Ende hast du Japan im Griff. Japan ist am Ende das entscheidende Spiel, da sind wir uns ja einig. Du hast Japan im Griff, 60 Minuten, machst es. Auch da kann man sicherlich schon über die Aufstellung diskutieren, aber es hat ja trotzdem einigermaßen gut funktioniert, 60 Minuten lang. Du verpasst es, das 2-3-0 zu machen und nimmst diese ganze Statik, diese Stabilität, die sie hatten, nimmst du raus, indem du Gündogan auswechselst und kurz danach noch Musiala. Und dann ist es am Ende ein Spiel, was der Trainer vercoacht hat. Und wenn das Spiel am Ende das Entscheidende ist, weshalb du nach Hause fährst, dann steht unter dem Strich bei Hansi Flick die Schulnote 5 oder vielleicht sogar eine 6. Auf jeden Fall ungenügend durchgefallen. Das ist meine Meinung. Und jetzt musst du gucken, willst du mit ihm die EM angehen, die in anderthalb Jahren ist? Ist er der Mann für das, was wir gerade alles besprochen haben, um in Deutschland wieder eine Euphorie zu entfachen, um zumindest mal eine positive Grundstimmung wieder zu erzeugen? Ich glaube, vom Typ her ist er das, weil das einer ist, den man mag. Das ist jetzt was anderes als bei Löw gewesen, den glaube ich auch viele mochten, aber wo man sich nach so langer Zeit natürlich irgendwie überdrüssig war und viele gesagt haben, so jetzt reicht es dann auch. Soweit ist es bei Flick natürlich noch nicht, aber ich ich habe nach diesem Turnier Zweifel, ob Hansi Flick derjenige ist, der diese Euphorie entfachen kann, oder ob es da nicht doch jemand sein muss, der auf dem Markt ist und den du vielleicht auch nicht kriegen würdest.
Wenn nicht?
Ja, ich denke an Thomas Tuchel, da kann ich auch offen sagen. Das ist ein Trainer, von dem ich glaube, dass er ein Bessermacher ist, also im Sinne von, dass diese Dinge genau nicht passieren würden, dass er genau diese Stabilität einer Mannschaft geben kann, jeden Spieler auch nochmal 5% rauszukitzeln. Das ist jetzt alles hier in die Tüte gesprochen. Wir sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie viele Stunden nach dem Aus. Ob der das machen würde, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es beim DFB überhaupt die Überlegung gibt, Flick rauszuschmeißen, Stand jetzt. Fakt ist, und ich hatte unter der Woche ein Hintergrundgespräch auch mit unserem Präsidenten, und da habe ich schon gemerkt, der ist schon jemand, der wird keine populistischen Entscheidungen treffen, aber der wird alles hinterfragen. Also da mache ich mir nicht die Sorgen, dass was Ähnliches...
Das musst du ja auch. Ja. Das gehört ja auch mit dazu.
Ja. Du kannst es nicht nochmal so machen wie 2018.
Nein, Hansi Flick hängt da schon mit drin. Die Frage, die du stellst, ich glaube im Übrigen, dass Thomas Tuchel einer ist, der eher den täglichen Kontakt braucht mit einer Mannschaft.
Also für sich, oder meinst du, um ein guter Trainer zu sein?
Um zu performen, ja.
Weil ich sag mal so, ich glaube, dass diese Heim-EM immer, die wir jetzt schon oft genug angesprochen haben, aber wenn es darum geht, um einen Trainer wie Tuchel, wo ich bei dir bin, der ist ein Vereinstrainer, oder auch Klopp, wenn die Tür irgendwie einen Spalt aufgeht.
Bei Klopp ist was anderes. Also Klopp kann im Zweifel auch übers Wasser gehen. Also Klopp ist das, ja, aber das ist wirklich, Jürgen Klopp ist so außergewöhnlich. Das ist ein Handaufleger. Also du hast den Hype um die Nationalmannschaft in dem Moment, wo er vorgestellt wird bei der Pressekonferenz.
Eben, aber dann frage ich dich, musst du dann nicht alles probieren?
Klar musst du alles probieren, aber ich glaube, dass da schon ein paar Gespräche geführt wurden in den letzten Jahren. Und das Klopp ist so. Halt gesagt hat, hallo, ich habe Shop-Vertrag. Ja, beim FC Liverpool, und außerdem geht es mir da ganz gut.
Ja, auch da gibt's andere Stimmen, aber wie gesagt...
Irgendwann wird Jürgen Klopp Nationaltrainer, das ist so. Davon bin ich überzeugt.
Es ist jetzt halt ein Zeitpunkt, in Liverpool wird verkauft, an wen auch immer. Die Lage ist unklar.
Kann schon sein, dass im Sommer was passiert, aber was passiert bis zum halben Jahr, was passiert in einem halben Jahr bis dahin? Das ist es ja.
Ja.
Es fehlt der deutschen Nationalmannschaft an einer gewissen Volkstümlichkeit. Und du kriegst die große Chance, durch die Heim-EM die Verbindung wiederherzustellen.
Exakt.
Und da dürfen keine Fehler passieren. Ja, jetzt dürfen eigentlich keine Fehler, eigentlich, jetzt dürfen keine Fehler mehr passieren.
Oh, absolut, aber jetzt lass uns noch einmal gehen, wie es denn überhaupt abläuft. Ne? Also während wir hier sitzen, spricht der Präsident gerade am Flughafen in Doha. Nach allem, was ich gehört habe, also ich habe noch keine Push-Mitteilung gekriegt, noch ist keiner entlassen. und das war auch nicht zu erwarten, weil Neuendorf ist Politiker durch und durch. Der wird jetzt nicht irgendwie 8 Stunden nach Abpfiff da sich am Flughafen hinstellen und Oliver Bierhoff oder Hansi Flick
rausschmeißen. Die werden sich auch die Weihnachtszeit nehmen dafür. Also ja, da wird jetzt in absehbar, glaube ich, wird nichts passieren.
Das habe ich anders verstanden bei ihm. Aber warten wir es ab. Ne? Also Holter die Polter sicherlich nichts. Und das ist auch richtig so. Ich glaube, dass er ein Mann ist, der das alles schon sehr, sehr hinterfragen wird, aber er hat natürlich keinerlei sportliche Expertise, so ehrlich muss man auch sein. Und bei wem bist du dann? Ne? Wenn er jetzt tatsächlich mit dem Gedanken liebäugeln sollte, was ja relativ naheliegend ist, Oliver Bierhoff zu entlassen, zu opfern, nenn's wie du willst, dann ist das natürlich der Mann, den er jetzt eigentlich braucht, um in eine sportliche Analyse bezüglich des Bundestrainers zu gehen. Weißt du, wie ich meine? Also er schmeißt eigentlich, auch jetzt mal ganz platt gesprochen, er schmeißt jemand raus, den er eigentlich noch braucht, um eine andere Position zu hinterfragen, wo kein anderer ist. Das ist schon nicht so einfach.
Das ist nicht so einfach. Deshalb sage ich, ich erwarte keine Schnellschüsse, sondern ich erwarte da Klausurtagungen irgendwann im Januar und dann kurz vor Ligastart wird es dann eine Pressekonferenz geben und es wird irgendwas verkündet.
Aber Sie haben schon
was die Personalien betrifft, glaube ich.
Also Sie haben schon aus der Yogi-Nummer, glaube ich, zumindest wenn Sie eine Sache mitgenommen Klar. haben, dass es nach dass du nicht 5 Wochen jetzt erstmal abtauchen kannst. Und
Nein, ich würde auch ehrlicherweise dazu raten, das zeitnah zu machen. Ich würde auch dazu raten, sich ein paar Tage zu nehmen, um das eben, weil es ist so kleinteilig. Also wir reden jetzt seit 40 Minuten
ja.
und haben immer noch Punkte offen. Ja, also es ist so kleinteilig, du brauchst wirklich jetzt eine klare und schonungslose Analyse und darfst ausdrücklich keinen Bereich ausschließen und ausklammern. Dann brauchst du einen Ist-Zustand und eine Ist-Zustand-Analyse und eine Soll-Zustand-Analyse. Und dann musst du sehen, wie das eine zum anderen findet und was du dazu brauchst. Das die EM24 ist ein ganz großes Fund. Wenn das in die Wicken geht, dann wird es ganz schwer, die deutsche Fußballnationalmannschaft wieder in das Herz der Nation zu holen.
Ja, überhaupt nochmal zu holen, genau. Im Prinzip ist es ja eine Riesenchance. Du musst es als Chance sehen und nicht als Bürde, meiner Meinung nach.
Ja.
Weil A, hast du jetzt eine Chance, wenn du, jetzt bin ich wieder bei, ich sage oft wenn, aber wir sind ja einfach nochmal in dem Konjunktivzustand, gerade aktuell vielleicht jemanden zu bekommen, den du sonst nicht bekommen würdest. Und zum anderen muss es ja auch für jeden Spieler so ein Kick geben und so eine Lebenstraum auch irgendwo sein. Ne? Ja. Weil wie selbst bei großen Spielern.
Oder wo im eigenen Land,
ja klar. Wie oft passiert, dass du während deiner Karriere ein Turnier im eigenen Land spielen kannst? Ist nicht so oft der Fall.
Also das ist, und die Zuschauer kommen freiwillig, weil sie Bock haben auf das Event. Ja, das ist ja klar. Also die Leute kommen freiwillig und unterstützen auch freiwillig und haben einfach Bock, eine gute Zeit zu haben. Und da darfst du es halt nicht vergurken. Ne? Also dass da ein Aus in der Gruppe wäre fatal oder ein Achtelfinale aus wäre fatal. Also du brauchst im Prinzip so einen Zug wie 2006.
Sag mir nochmal zu guter Letzt, weil da müssen wir auch schon wieder weiter, Wolf. Wie ist so dein Eindruck? Du hast ja jetzt auch viel mit ausländischen Kollegen hier vor Ort zu tun und unterhältst dich ja dann auch über die Nationalmannschaft. Wie ist so da dein Eindruck? Weil meiner ist so ein bisschen, du hast vorhin einen Spieler rausgenommen, Musiala, da ist jeder so, boah, was habt ihr denn da für eine Rakete? Das wird ein absoluter Weltstar. Und das war es dann aber auch. Ne? Und dann die zweite Frage, die du schon gestellt kriegst, ist, hey, die spielen doch alle bei Top-Clubs, warum seid ihr denn eigentlich so schlecht?
Ja, das ist wirklich der internationale Punkt. Also das ist es so, das ist so. Also auch heute Morgen beim Frühstück, die gucken nicht alle mit großen Augen an und sagen, what's wrong with you? Ja. Sagen, mit mir persönlich geht's ganz gut, eine Stunde mehr Schlaf hätte nicht geschadet. Aber ich weiß ja, was sie meinen. Und ich sage, ich habe den Punkt nicht. Ich verstehe den Punkt nicht. Das ist, wo sind eure Leute, wo sind eure Fans? Wie kann es sein, dass du mit so einer Mannschaft so ein Ding hier ablieferst? Und dann natürlich jetzt zugespitzt auf den Spieltag gestern. Wahnsinn, unfassbar, 1 Millimeter nach links und rechts. Und so ist Fußball und funny old game. Und so, also das wird jetzt
funny
nicht,
old
ja,
game.
Das wird jetzt nicht. Das wird dann nicht tiefgründiger hinterfragt.
Aber klar, sonst hättest du es jetzt ja auch nicht zum Podcast geschafft.
Halt, steht halt die Frage, wie kannst du mit so einer Mannschaft rausgehen?
Ja.
Vorzeitig rausgehen. Und das ist im Grunde mein Punkt. Also das ist die Ausgangsfrage und da beginnt es.
Wir haben sie,
also da beginnt, die Analyse.
Glaubst du, wir haben das jetzt hier zufriedenstellend analysiert, Wolf? Ich glaube, so im
es ist im Ergebnis Rahmen offen. Also wir haben das Ergebnis offen analysiert. So, die Frage ist, welche Entscheidungen treffen wir? Würden wir treffen?
Ich würde die Entscheidung treffen, Flick weg, Bierhoff weg, Klopp versuchen, wenn Klopp nicht klappt, Tuchel versuchen und auf der Sportdirektorenposition oder nenn es wie du willst, DFB-Direktorenposition, habe ich auch viel drüber nachgedacht, schon in den vergangenen Tagen. Slider, mein absoluter Top-Favorit, hat gestern seinen Dienst in Leipzig angetreten. Max Eberl wäre, glaube ich, jemand gewesen, der diese Rolle wunderbar, wunderbar hätte ausfüllen können. Auch mit
das glaube ich übrigens auch. Ja. Also ich bin ja selten einer Meinung mit dir, aber in dem Punkt schon.
Ja, schade irgendwo dann auch, weil er hätte auch so, glaube ich, für diese angesprochene Außendarstellung gepasst, ne? Also
ja. Ja. Keiner mit Marketing sprech, keiner in erster Linie mit Marketing durchdrungenen, geschwängerten Ideen, sondern so ein volkstümlicher Zeitgenosse. Der weiß, der um die Belange weiß, weil er selbst mit der Fahne im Auto gesessen hat oder auf der Fanmeile gestanden hat oder man nicht überrascht wäre, wenn man ihn auf einer Fanmeile träfe.
Treffen täte. Vielleicht muss man dann einfach jetzt da aggressiv auch rangehen und dann bei RB mal anklopfen und sagen, was würde uns der Spaß denn jetzt kosten?
Da musst du mal richtig Moneten auf den Tisch legen und dann Max Eberl loseisen und Jürgen Klopp loseisen.
Genau.
Dann
so, zack.
Und schon. Dann zurück in die Zukunft.
Ja. Also Klopp, wir sind uns einig, Klopp und Eberl müssen es richten. Der deutsche Fußball ist keiner mehr aktuell. Wir sind keiner mehr, aber wir wollen wieder einer werden. Und wir wollen uns...
Weil wir haben, und das vielleicht als
letztes... Wolf.
Nee, das vielleicht als letztes. Die deutsche Mannschaft, ne, hat ihren Schrecken verloren. Du konntest dich darauf verlassen, dass die deutsche Mannschaft bei Turnieren, und das war ja immer die Geschichte mit Turniermannschaft, du konntest dich jahrelang darauf verlassen, dass es gewisse Dinge der deutschen Nationalmannschaft einfach nicht passiert sind. Weil sich das dann alles irgendwie fügte. Und ich habe, als ich gestern gesehen habe, Marokko wird Gruppenerster, haben wir so zusammengesessen und haben gesagt... Was kann denn Besseres passieren, als Zweiter zu werden in der Gruppe? Dann hast du Marokko, dann hast du Portugal, dann machst du gegen Brasilien ein gutes Spiel und fährst das Turnier bis zum Schluss. Entweder um Platz 3 oder im Finale, alles gut. Und am Ende stehst du da, so wie beispielsweise 2002, und sagst, ja, mei, also war jetzt so kein Überfliegerturnier, aber wir waren bis zum Schluss dabei. Also was willst du der Mannschaft vorwerfen? So.
Ich habe gerade geschnipst, weil wie in der Schule sich so aufgezeigt habe. Ja. Es war also fast im Wortlaut, Wolf, mein Kommentar, den ich gestern geschrieben hatte für den Fall des Weiterkommens, der aber jetzt dann in die Tonne gewandert ist.
Ja.
Das Feld war sozusagen bereitet und der Weg...
Das wäre ein typischer Weg gewesen.
Absolut.
Traditionell typisch
deutscher Weg. Und am Ende sage ich dann nur, 2002 standen Carsten Ramelow und Jens Jeremies auf dem Platz und wir haben es ins Finale geschafft und jetzt stehen Jamal Musiala und Serge Gnabry und Leroy Sané auf dem Platz.
Ilkay Gündoğan und Joshua Kimmich und Leon Goretzka und du kriegst die Tür nicht zu.
Und wir sind in der Vorrunde zu Hause. Punkt.
Ja.
Das waren die letzten.
Uns letztlich dann auch darüber, ob es vielleicht besser gewesen wäre, Niklas Füllkrug von Beginn an zu stellen.
Ja, Teil der Wahrheit.
Ja.
Teil der Wahrheit.
So Wolf, ist es.
Es war schön, so intensiv. Es werden noch weitere intensive Tage sein. Du bleibst noch ein bisschen hier, also auf jeden Fall.
Ich fahre durch, ich ziehe durch. Ich bin fürs Finale qualifiziert.
Das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Wolf ist prämiert. Das ist der, nicht deprimiert, sondern prämiert.
Prämiert,
du bist qualifiziert.
Voller Freude.
Fürs Finale. Und ich bin ein Stück weit deprimiert, weil ich nach Hause muss und darf. Also einerseits deprimiert, weil ich natürlich aus sportlicher Sicht mir gewünscht hätte, dass es weitergeht. Andererseits freue ich mich auf die Familie und meine kleine Tochter. Und dementsprechend würde ich sagen, hören wir uns, Wolf, sehen uns wahrscheinlich nicht mehr, hören uns aber an gleicher Stelle nächste Woche wieder, allerdings dann wieder am Donnerstag nach den Achtelfinals.
So ist es. Ossi, gute Zeit. Gute Zeit auch. Nach Hause, sportlich bleiben.
Ciao,
bis
ciao.
Zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.